eine neue Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Als Gast in der heutigen Folge stellt sich Daniel Neumann den Fragen von Martina Lackner und Nils Schmidt. Er ist Rechtsanwalt, Autor und seit 2023 Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Außerdem engagiert er sich seit vielen Jahren im interreligiösen Dialog sowie gegen Rassismus und Antisemitismus.
Herzlich willkommen, Daniel Neumann.
Hallo.
Hallo, Norman.
Herr Neumann, viele jüdische Menschen sagen heute, dass sie sich in Deutschland wieder unsicherer fühlen. Wie erleben Sie die aktuelle Stimmung? Und vielleicht noch eine Frage drauf. Haben sich jüdische Menschen in Deutschland jemals sicher gefühlt?
Also es gab eine Zeit, in der sie sich jedenfalls sicherer gefühlt haben als heute. Inzwischen reden wir fast schon über die goldenen 90er und 2000er Jahre, weil wir trotz des auch seinerzeit durchaus präsenten Antisemitismus, den wir aus unterschiedlichen Richtungen haben erleben müssen, doch heute zu der Erkenntnis kommen, dass das eigentlich nur ein fader Vorgeschmack war auf das, was wir heute wieder erleben müssen. Insofern, ja, Juden fühlen sich heute in Deutschland in weiten Teilen unsicher. Das sehen Sie unter anderem schon daran, wie jüdische Einrichtungen gesichert werden. Also wenn Sie sich anschauen, unter welchen Bedingungen wir Juden unsere Synagogen, Gotteshäuser, Versammlungshäuser besuchen müssen, dann ist das eine Situation, mit der quasi keine andere Gruppe in Deutschland, ob religiös oder weltlich, konfrontiert ist. Will heißen, unsere Gottesdienste finden hinter schusssicherem Glas statt, mit Kameras rundherum, mit eigenem Sicherheitspersonal ebenso wie mit schwer bewaffneten Polizisten vor der Tür, umgeben von Zäunen und Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld, bevor sie diese Einrichtungen besuchen wollen. All das ist keinesfalls normal. Und all das ist Ausdruck einer neuen Normalität, die sich verschärft hat. Will heißen, auch in meiner Jugendzeit hatten wir Polizei vor der Tür. Also Polizeiwagen vor Synagogen waren schon immer ein Zeichen der Schutzbedürftigkeit, die der Staat gesehen hat, aufgrund von Anschlagsgefahren oder ähnlicher Sorge vor Übergriffen auf jüdisches Leben. Aber das hat sich vor allen Dingen seit dem 7. Oktober 2023 massiv verschärft. Und deshalb sind also heute schwer bewaffnete Kräfte Alltag vor Synagogen. Und das macht natürlich was mit den Menschen in den Synagogen. Das geht nicht spurlos an einem vorüber, wenn unsere Kinder regelmäßig an diesem bewaffneten Personal vorbei müssen und ein Bewusstsein dafür schärfen oder geschärft bekommen, dass sie eben nicht wie andere einfach im Alltag durch ihr Leben gehen können, sich nicht so einfach und unbedarft frei bewegen können wie andere, sondern immer darauf Rücksicht nehmen müssen, ob sie denn als Juden erkennbar sind, weil das dann im Ernstfall, nicht immer und überall, aber im Ernstfall durchaus bedeuten kann, dass sie angegriffen werden oder angepöbelt werden oder bespuckt werden oder beschimpft werden oder Ähnliches. Das erleben wir natürlich nicht nur im Umfeld von Synagogen, wo es häufig Sachbeschädigungen oder Ähnliches gibt, sondern das erleben wir und vor allem unsere Kinder immer wieder in Schulen, unsere jungen Menschen, die Studenten erleben es an den Universitäten, in denen die Räume, in denen sie sich bewegen können, immer enger werden. Sogenannte Safe Spaces gibt es dort für jüdische Studenten schon lange nicht mehr. Und auch gereifte und erwachsene Menschen erleben das im Alltag immer häufiger. Vor allem dann, wenn sie sich als Juden zu erkennen geben.
Das heißt aber auch, es ist nicht nur lauter geworden, sondern es hat mittlerweile, der Antisemitismus hat eine ganz andere Form angenommen.
Definitiv. Also wir hatten, ich sagte das schon, wir hatten natürlich auch vor dem 7. Oktober 2023 und dem Massaker der Hamas im Süden Israels immer wieder mit Antisemitismus zu kämpfen. Wir hatten den Anschlag in Halle im Jahr 2019, in dem der Täter versucht hat, in die Synagoge am höchsten Feiertag einzudringen, um dort ein Massaker zu begehen. Wir hatten andere Fälle, in denen Angriffe stattgefunden haben, die in aller Regel Gott sei Dank von den Sicherheitsbehörden verhindert worden sind. Aber in der Ballung in der Intensität, wie wir sie in den letzten, ja, das sind inzwischen schon über 3 Jahre erleben, ist es doch auch für Juden eine ganz neue Erfahrung. Vor allen Dingen deswegen, weil sie aus Richtungen kommt, wo man sie vorher zwar hätte erwarten müssen, aber nicht erwartet hat. Will heißen, also gerade die progressive Linke, gerade der Kulturbetrieb sind Milieus, aus denen wir Angriffe erfahren, Ausgrenzungen erfahren, Boykotte erfahren, wie wir sie so nicht erwartet haben.
Können Sie auch so ein bisschen für unsere Zuhörer skizzieren, was so die Haupt, was Sie als Hauptursachen festmachen, warum sich die Situation jetzt so in den letzten Jahren verschlechtert hat, warum die Stimmung aggressiver geworden ist? Woran machen Sie das? Also Sie haben erzählt, woran Sie es festmachen, aber was sind so die Hauptpunkte, die Hauptursachen für Sie?
Also sagen wir es mal so, es wird gerne so getan, als wäre das, was wir in den letzten Jahren erleben, Konsequenz des Krieges in Gaza, des Verteidigungskrieges der israelischen Armee nach dem Massaker der Hamas im Süden Israels im Oktober 2023. Fakt ist, dass wir es schon zuvor mit einem massiven, israelbezogenen Judenhass zu tun hatten. Der ist nach Studienlage schon in den Jahrzehnten davor auf ungefähr 60% des messbaren Antisemitismus beziffert worden. Und diese Form des Judenhasses ist es, die nach dem 7. Oktober da noch mal richtig Fuß gefasst hat. Die also vor allem in den progressiv-linken Milieus unter dem Deckmantel von Anti-Imperialismus, Antikolonialismus etc. mit Schlagworten operiert hat, die wir schon aus den 70er Jahren kannten, die wir schon aus der Sowjetzeit kannten. Also das sind dann die klassischen Vorwürfe, die heute gegen Israel als den kollektiven Juden gerichtet werden und die einstmals, also im Lauf der Geschichte, im Lauf von Hunderten und Tausenden von Jahren, so oder in ähnlicher Form immer wieder gegen Juden formuliert worden sind. Will heißen, wir haben es mit Angriffen zu tun, die da lauten: Kindermörder, Volkszersetzer oder Weltenübel oder Fremde oder Landräuber etc. Also das sind alles Vorurteile, die wir aus dem Mittelalter kennen. Kirchlich geprägt, als der Jude sozusagen als Gegenstück zur Kirche, zum Christentum skizziert worden ist, als Gegner, den es zu überwinden galt, um zum Heil zu kommen. Und genau diese Stereotype, diese Ressentiments, diese Angriffe finden wir jetzt in einer leicht abgewandelten Form gegenüber Israel. Und wie gesagt, das schon in den Jahren vor dem Überfall der Hamas. Aber seither hat sich das massiv verstärkt, hat Fuß gefasst durch Demonstrationen, die landauf, landab stattgefunden haben. Kürzlich hat der Verfassungsschutz Hessen eine Studie veröffentlicht, in der deutlich geworden ist, wie hoch das Demonstrationsgeschehen in Hessen nach dem 7. Oktober gewesen ist. Da haben wir es mit weit mehr als 100 Demonstrationen bis Anfang des Jahres 24 zu tun, die überwiegend israelfeindlich waren, die also keinen Moment darauf verwandt haben, empathisch auf die Ermordung von 1200 Juden, Israelis und andere einzugehen, sondern die direkt in den Angriffsmodus geschaltet haben, um mit diesen israelfeindlichen Stereotypen, Genozid, Apartheid, Landraub, Kindermörder, Israel etc. durch die Straßen gezogen sind. Und das erschreckt uns massiv, zumal es eben auch, das sagte ich schon, gerade im Kulturbereich unheimlich weite Kreise gezogen hat. Wir sehen das an den Boykottaufrufen gegen Israel bei der Eurovision, beim Song Contest. Wir sehen das durch die Ausladung von Künstlern, durch das Canceling von israelischen Künstlern. Und oftmals springt dieser Funke dann eben auch auf Juden über, weil in aller Regel kein Unterschied gemacht wird zwischen Israelis und Juden, kein Unterschied gemacht wird zwischen Zionisten und Nicht-Zionisten, kein Unterschied gemacht wird zwischen dem jüdischen Staat und den Juden, die überall auf der Welt leben. Und da liegt eines der Hauptprobleme. Die meisten Juden, die in Deutschland leben, sind keine Israelis. Ich bin Deutscher, ich bin in Deutschland geboren. Meine Familie kommt aus Deutschland bzw. Polen. Viele, viele Juden, die in Deutschland leben, sind keine Israelis, haben eine besondere Beziehung zu Israel, weil nach der Geschichte, nach der Shoah, nach der systematischen Judenvernichtung Deutschlands, Israel, also der jüdische Staat, die jüdische Heimstätte, das Zufluchtsland ist. Also der Rückzugsort, der einzige Ort, von dem Juden wissen, dass er einem im Ernstfall Aufnahme gewährt. Und da Juden ein ziemlich langes und gutes Gedächtnis haben, wissen wir, dass jüdisches Leben immer Existenz auf Widerruf ist. Wir wissen aus der Geschichte, dass Juden immer nur für eine gewisse Zeit, eine gewisse Periode Akzeptanz finden, bis irgendwann die Mehrheitsgesellschaft sich dazu entscheidet, sie nicht mehr zu akzeptieren. Und dann beginnen Herabwürdigungen und Ausgrenzung, Diskriminierung bis hin zur Vertreibung und schlimmstenfalls dann eben Ermordung, Pogrome etc. Und das haben wir im Lauf der Geschichte immer wieder erlebt. Und nach der größten und dramatischsten Form dieses Vernichtungsversuches in der Shoah sind Juden heilfroh darüber, dass es diesen Ort auf der Welt gibt, an dem sie, wenn sich die Mehrheitsbevölkerung irgendwann mal wieder dazu entschließen sollte, Juden vertreiben oder vernichten zu wollen, Aufnahme finden können. Das heißt aber nicht, dass wir Israelis sind. Das heißt auch nicht, dass wir mit jeder Regierungsentscheidung der Israelis einverstanden sind. Das heißt auch nicht, dass wir mit dem Vorgehen der Armee oder von bestimmten Politikern einverstanden sind, sondern die jüdische Gemeinschaft ist eine unglaublich bunte, unglaublich plurale, unglaublich streitlustige Gemeinschaft, in der sich die unterschiedlichsten Meinungen finden lassen, weswegen es umso seltsamer ist, dass sie oft so monolithisch dargestellt wird und so kollektiv verurteilt wird.
Und das hat wahrscheinlich mit Unkenntnis zu tun der Bevölkerung und auch nicht dem Willen, da ins Detail einzusteigen, nehme ich an.
Also es hat bis zu einem gewissen Grad mit Unkenntnis zu tun. Es hat auch mit einer intellektuellen Bankrotterklärung in der heutigen Zeit zu tun, mit einer Verdummung durch soziale Medien, mit einer Vereinfachung, mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Es hat aber auch damit zu tun, und da muss man sich auch ehrlich machen, es hat damit zu tun, dass der Antisemitismus immer auch aus der Mitte der Gesellschaft und gerade auch aus intellektuellen Schichten kam. Also wir reden hier nicht nur über einen intellektuellen Ausverkauf und die Dummheit der Bevölkerung, sondern wir reden über eine Kontinuität in der Geschichte, in der der Judenhass überwiegend und sehr häufig genau in den gebildeten Schichten zu finden war. Und das durch die Jahrtausende hinweg. Also wenn Sie beispielsweise in die Zeit der Aufklärung schauen und dann die Zeit der Philosophen, die Zeit der Schriftsteller im frühen England, da finden Sie die übelsten antijüdischen Vorurteile, Ressentiments, Stereotype, gerade bei den größten Denkern. Also Voltaire und Fichte, dann später Heidegger, aber auch Schriftstellern wie Oscar Wilde oder Charles Dickens, T.S. Eliot, all die haben quasi judenfeindliche Stereotype in ihre Geschichten eingebaut, haben den Juden als dämonisch oder kriminell oder verloddert, verschmutzt oder eben tatsächlich, wie gesagt, als Weltenübel gezeichnet. Und all das ist, wenn Sie mich fragen, Teil des kulturellen Gedächtnisses geworden. Also wenn man sowas über so lange Zeit tut, beinahe über 1900 Jahre, beginnend mit den frühen Christen, die Juden dann als Gottesmörder gezeichnet haben, als das Satanische, das Dämonische, das Übel, was es zu überwinden gilt, um eine bessere Welt zu erreichen. Also das, was unserer Erlösung quasi im Weg steht. Wenn das über so lange Zeit in das kulturelle Gedächtnis einsickert, dann sind jetzt inzwischen etwas mehr als 80 Jahre seit Ende der Shoah eigentlich nicht wirklich eine lange Zeit, um das auszutreiben und da für eine andere Sichtweise, ein anderes Verständnis zu sorgen.
Also 80 Jahre sind nicht lang genug. Ich hätte gedacht, gerade jetzt in so einer aufgeklärten Zeit muss es doch viel schneller gehen. Wir haben noch viel mehr Möglichkeiten, uns zu informieren. Sowas kann doch eigentlich gar nicht mehr, gerade wenn wir die Intellektuellen ansprechen, sowas dürfte doch gar nicht mehr sein. Es kann sich doch niemand mehr auf irgendwas zurückziehen, mittlerweile.
Ja, schön wär's. Also das hätten wir uns auch gewünscht, dass das so ist.
Ja.
Und eine Zeit lang hat man das auch geglaubt. Jetzt muss man auf der einen Seite natürlich sehen, dass es eine ganze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gebraucht hat, bis man mit der Aufarbeitung überhaupt begonnen hat. Ne?
Okay,
Also
das
es
stimmt.
hat ja nicht am 8. Mai 1945 angefangen, sondern da folgten erstmal Jahrzehnte der Verdrängung und des Versuches, sich reinzuwaschen, bis man sozusagen überhaupt erstmal begonnen hat mit der Aufarbeitung. Das heißt, wir haben diese Phase tatsächlich eigentlich erst ab Ende der 70er, Anfang der 80er wirklich erlebt, als es auch ganz viele Initiativen gab in kleinen Orten, Geschichtsinitiativen etc., die aufgearbeitet haben. Die Generation der Kinder hat begonnen, Ende der 60er Jahre sozusagen das Handeln der Eltern zu hinterfragen. Aber das Spannende, was wir jetzt erleben, aber gleichzeitig auch das Dramatische ist, dass diese Intellektualisierung, von der ich sprach, ja eben gerade auch ein Treiber ist dieser judenfeindlichen Ideen. Also anstelle aufzuklären und sozusagen eine Rüstung zu schaffen, die einen bewahrt vor diesem antisemitischen Denken, ist es häufig der Treiber für dieses antisemitische Denken. Also wenn Sie gerade in das linksprogressive Milieu schauen, in das Milieu der verschiedenen Critical Race Studies oder Gender Studies oder Postcolonial Studies, ein sehr, sehr intellektuelles Milieu, was es aufgrund ihrer eigenen intellektuellen Prägung geschafft hat, eine völlige Täter-Opfer-Umkehr herzustellen. Also dieses Milieu hat es geschafft, Machthierarchien zu denken, die Welt aufzuteilen in Unterdrücker und Unterdrückte, in Mächtige und Machtlose, in Privilegierte und Menschen, die nicht privilegiert sind, in Täter und Opfer. Und in ihrer Weltsicht sind Juden, obwohl sie das meistverfolgte Volk der Erde sind, die meistverfolgte Gemeinschaft der Erde, sind sie in ihrem Denken, durch ihr Prisma, sind sie Täter, sind sie Privilegierte, sind sie mächtig, sind sie reich, sind sie erfolgreich, sind sie diejenigen, die in Israel Land dominieren und andere, nämlich die Palästinenser, unterdrücken. Und durch diese komplette Umdrehung, durch dieses völlige Verdrehen, durch diese neue Form der Betrachtung der Realität führt es dazu, dass diese Gruppe, obwohl sie hochintellektuell ist, der Meinung ist, dass sie in der Bekämpfung von Israel, Schrägstrich dem Zionismus, Schrägstrich am Ende den Juden, auch wenn sie immer sagen, es geht nicht um Juden, eigentlich sehr konsequent sind, weil sie glauben, damit der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu helfen und die Ungerechtigkeit auszutreiben. Also auch für diese Menschen, die hochintellektuell sind, ist Israel, Schrägstrich der kollektive Jude, das Übel, was einer besseren, gerechteren Welt im Wege steht. Und deshalb wollen sie mit aller Macht dafür sorgen, dass Israel am Ende zerstört wird, auf die eine oder andere Weise. Entweder faktisch zerstört, tatsächlich militärisch abgeschafft oder dadurch, dass man von einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung redet, Ein-Staaten-Lösung, Entschuldigung, Ein-Staaten-Lösung redet, von der man weiß, dass sie nicht funktionieren kann, in der gesamten arabischen Welt nicht funktioniert hat und am Ende mit einer Unterdrückung oder einer Abschlachtung von Juden enden würde. Insofern also gerade das, was eigentlich intellektuelle Aufklärung verschaffen sollte, steuert genau in die gegenteilige Richtung. Und abgesehen davon, wenn man jetzt mal aus diesem linksprogressiven Spektrum weggeht, ist es so, dass wir gerade beispielsweise durch die Vielfalt des Internets auch ein riesiges Maß an Fehl- und Desinformationen haben. Insofern ist sozusagen der intellektuelle Diskurs gar nicht mehr so einfach zu bewältigen, wenn man sich anschaut, wie man mit Informationen geflutet wird, mit wie viel Desinformation man auch geflutet wird. Und wie wenig wir eigentlich in der Lage sind, tatsächlich kritisch zu denken, zu hinterfragen, zu ringen um Wahrheit, verschiedene Perspektiven einzubeziehen und uns tatsächlich ernsthaft und aufrichtig auf den Weg, auf der Suche nach Wahrheit begeben.
Jetzt haben Sie, Herr Neumann, sehr ausführlich über den linksprogressiven Teil dieser Gesellschaft gesprochen. Wir haben jetzt
ja, eine politische Richtung eingeschlagen, die zunehmend mehr in den Rechtspopulismus geht. Wie sehen Sie da die Auswirkungen? Was könnten oder sehen Sie Auswirkungen aus diesem Teil der Lager?
Definitiv. Ich habe deshalb so lange über den linksprogressiven Antisemitismus gesprochen, der sich häufig als Antizionismus tarnt, weil es völlig klar ist, dass der Rechtsextreme und der Rechtspopulismus eine Gefahr für Juden darstellt, eine Gefahr für unsere Demokratie darstellt, eine Gefahr für die liberale Rechtsstaatlichkeit darstellt. Und insofern, sehen Sie es mir nach, habe ich tatsächlich sehr stark auf die andere Seite fokussiert, weil ich der Meinung bin, dass man über die Rechtsextremen nicht viel sagen muss. Also wir alle wissen, oder nicht wir alle, aber ich hoffe, sehr viele Menschen wissen, dass der Rechtsextremismus eine Gefahr für uns Juden, aber vor allen Dingen natürlich auch für unsere liberalen Demokratien darstellt. Der Autoritarismus, und alles, was damit einhergeht. Völkisches Denken, Ausgrenzung von Minderheiten, etc. pp. Nach meiner Wahrnehmung sind wir aber in der Lage, das zu erkennen. Also wir haben ein Sensorium entwickelt nach dem Zweiten Weltkrieg, das es uns erlaubt, relativ schnell zu erkennen, wenn die Gefahr von rechts außen, aus dem rechtsextremistischen Bereich kommt. Wir sind aber eben nicht in der Lage zu erkennen, wenn es aus anderen Richtungen kommt. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Islamismus. Also wir haben auch im islamistisch-migrantischen Spektrum ein hohes Maß an Antisemitismus, an aggressivem Antisemitismus, teilweise religiös aufgeladen, teilweise aber auch aus ganz anderen Richtungen kommend, der uns im Alltag erhebliche Probleme macht. Deshalb habe ich auch den Rechtsextremismus etwas ausgespart, auch wenn der beim Verfassungsschutz und bei den Sicherheitsbehörden natürlich eine riesige Rolle spielt und uns auch erhebliche Sorgen bereitet. Gerade natürlich durch das Aufkommen der AfD, gerade durch die radikalen Milieus der AfD, gerade mit Blick auf Höcke und andere, auf den Versuch, Erinnerungskultur zu relativieren oder abzuschaffen, generell überhaupt den, sagen wir mal, selbstkritischen Blick auf die Vergangenheit zu torpedieren, den wir eigentlich für richtig und gut halten, weil wir glauben, dass man aus Geschichte lernen kann, dass es gut ist, wenn man auch die eigenen Fehler betrachtet, um daran zu wachsen, zu reifen und diese Fehler hoffentlich in Zukunft nicht mehr zu begehen. Aber abseits dieser rechtsextremen Milieus ist es so, dass die meisten Juden im Alltag mit Rechtsextremen kaum Berührungspunkte haben. Will heißen, im urbanen Milieu, also dort, wo jüdische Menschen sich überwiegend finden, also in Städten, treffen sie eher auf arabisch, türkisch, migrantisch, islamistische oder linksprogressive Milieus, die ihnen das Leben zur Hölle machen, als auf Rechtsextreme. Also um es ganz glatt zu sagen, wir wissen inzwischen, dass Rechtsextreme nicht mehr mit Glatzen und Baseballschläger durch die Straßen laufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechtsextreme in den Städten antreffen, die ihnen dann sozusagen aggressiv gegenübertreten, das kommt nicht allzu häufig vor. Die Erfahrungswelten von Juden sind, dass das häufiger aus dem arabisch-türkisch-migrantischen, islamistischen Spektrum kommt oder eben aus dem linksprogressiven Bereich. Und deshalb habe ich da jetzt einen Fokus gelegt, obwohl ich aber deutlich machen will, ich möchte die Einrichtung nicht gegen die andere ausspielen. Antisemitismus ist schlecht und schlimm und schädlich, egal aus welcher Richtung er kommt. Und er ist stets und immer auch eine Gefahr für die Gesellschaft als solche. Ich möchte Ihnen aber vielleicht noch gerade, um noch das zu konkretisieren, was das eigentlich im Alltag bedeutet, ja, weil wir sehr abstrakt über diese Themen sprechen. Aber was bedeutet das im Alltag? Im Alltag bedeutet das, dass wir erleben, dass Schüler die Schulen wechseln, dass sie sich aus klassischen staatlichen Schulen zurückziehen und auf jüdische Schulen wechseln, weil sie eben in den staatlichen Schulen nicht mehr sicher sind, weil sie da Repressionen ausgesetzt sind und Übergriffen und Mobbing und Ähnlichem, so dass man es nicht mehr aushält. In manchen Fällen versuchen die Kinder das durchzustehen, versuchen stark zu sein, versuchen der Realität ins Auge zu blicken, weil sie wissen, dass sie natürlich auch nach der Schule, wenn sie aus einer jüdischen Schule kommen, mit der Realität konfrontiert werden. Aber ich kann jedes Elternteil verstehen, das sagt, wir holen die Kinder lieber in eine sichere jüdische Umgebung, um ihnen diesen Spießrutenlauf zu ersparen. Wir haben in den letzten Monaten Vorfälle gehabt an jüdischen Gemeinden. Wir hatten Flaschenwürfe beispielsweise auf meine jüdische Gemeinde Darmstadt. Wir hatten einen, in dem Fall Rechtsextremen, der mit Sieg Heil rufen neben der Synagoge aufgefallen ist. Wir haben Sachbeschädigungen in der Synagoge in Marburg. Wir haben einen Brandanschlag auf die Synagoge in Gießen. All das alleine die gemonitorten und auffälligeren Vorfälle in den letzten Monaten.
Was
Was
vermissen
würden...
Sie da? Oh, sorry.
Nein,
Bitte,
du.
Martina.
Was wünschen Sie sich denn eigentlich von der Politik in diesem Kontext? Weil das, was Sie erzählen, Herr Neumann, das lässt sich auf andere Gruppen ja auch übertragen. Wir haben ja zunehmend Umwelten oder leben in Beziehungen, sei es jetzt in beruflichen Beziehungen, aber auch teilweise in privaten Beziehungen, wo das Umfeld immer aggressiver wird. Also Sie haben das jetzt sehr bezogen auf den Antisemitismus. Ich selbst bin christlich erzogen worden, kenne aber Aggression auch aus einer anderen Ecke heraus. Und meine Frage geht eigentlich in eine Metaebene hinein. Was müsste die Politik eigentlich machen, um Sie, uns alle mehr zu schützen? Oder wie sehen Sie das?
Also ich kann Ihnen sagen, was die Politik in Teilen schon tut, um uns zu schützen, nämlich sozusagen die Sicherheitsinfrastruktur jüdischer Gemeinden zu erhöhen und Polizeikräfte zu stärken und Verfassungsschutz zu stärken etc., um die staatsfeindlichen und antisemitischen Tendenzen zu beherrschen, in den Griff zu kriegen und Anschläge zu verhindern, bevor sie tatsächlich stattfinden. Ich glaube, dass der Staat zwar einiges tun kann, indem er beispielsweise juristisch konsequent handelt, indem er klarer eine Grenze zieht zwischen juristisch erlaubten Meinungen auf der einen Seite, also Meinungsfreiheit auf der einen Seite, und Hass und Hetze, teilweise auch Volksverhetzung auf der anderen Seite. Dass man dort also konsequenter wird, dass man klarer wird in der Definition, was eigentlich Antisemitismus ist, was eigentlich Judenhass ist und da nicht immer so rumeiert. Also wir haben ja Fälle gehabt, die haarsträubend waren, in denen Molotow-Cocktails geworfen wurden auf eine Synagoge in Wuppertal und es dann hieß, das war nur Ausdruck politischer Meinungsäußerung und kein antisemitischer Angriff. Oder jetzt gerade ein Fall in Berlin, wo ein jüdisch-israelischer Student zusammengeschlagen worden ist, krankenhausreif geschlagen worden ist, wochenlang im Krankenhaus verbringen musste, mit einer ganz klaren Intention des Täters, die er in Online-Medien auch zum Ausdruck gebracht hat und die Richter dann der Ansicht waren, es hätte nicht genug Hinweise auf ein antisemitisches Motiv gegeben. Also wenn ich sowas zulasse, dann brauche ich mich nachher nicht mehr wundern. Das heißt, juristisch konsequent vorgehen, Strafrecht konsequent anwenden. Darüber hinaus würde ich sagen, dass in der Bildung mehr getan werden muss. Ursachen des Konflikts, Antisemitismus auf der einen Seite, jüdisches Leben auf der anderen Seite durch die Jahrhunderte hinweg, sind elementare Punkte, die angepackt werden müssen. Aber ich glaube nicht, dass der Staat alles tun kann. Wir haben Gesellschaften. Wir sind Menschen. Wir kommen in sozialen Zusammenhängen, zusammen. Und es ist Aufgabe von Menschen, von Zivilgesellschaften, sich gegen diesen Hass zu wehren. Und zwar ganz unabhängig davon, ob er am Ende Juden aufs Korn nimmt oder andere Minderheiten. Denn letztlich ist auch klar, dass das, was wir da erleben, im Prinzip ein Gradmesser für den Gesundheitszustand unserer Gesellschaft ist. Also wenn Juden in unseren Gesellschaften nicht mehr sicher leben können, ich beziehe mich jetzt auf Juden, das gilt, wie gesagt, für andere Minderheiten auch, aber ich spreche jetzt mal aus der jüdischen Perspektive, weil wir natürlich auch eine sehr spezifische und besondere Geschichte haben. Wenn Juden nicht mehr sicher leben können in unseren Gesellschaften, dann ist das ein Zeichen von einer Krankheit einer Gesellschaft. Dann ist das ein Zeichen von mangelnder Offenheit, von mangelndem Liberalismus, von mangelnder Rechtsstaatlichkeit, von Demokratiezersetzung, die irgendwann dazu führen wird, dass diese Gesellschaften kippen. Und insofern, habe ich immer den Eindruck, dass die Menschen nicht wirklich bewusst wahrnehmen, in welche Gefahr sie sich gerade begeben, wenn sie all diesen Bewegungen, die diesen Hass verbreiten und ihn nicht nur verbreiten, sondern am Ende auch auf der Basis dieses Fundaments handeln, aggressiv handeln, wenn sie diesen Gruppen zu viel Raum lassen. Das heißt, am Ende ist es ein Kampf um unsere Gesellschaft, viel mehr als nur religiöser Artenschutz.
Vielen Dank, Herr Neumann, dass Sie das nochmal gesagt haben, dass es nicht nur Sache der Politik ist, sondern dass wir gerade auch als Gesellschaft gefordert sind, dagegen vorzugehen, nicht wegzugucken, uns auch zu informieren, dass sowas überhaupt nicht passieren kann, weil oftmals heißt es ja, die Politik muss sich um alles kümmern. Und ich glaube, wir leben gerade auch in einer Zeit, in der man sehr auf die Politik schaut und der Politik die Verantwortung zuweist, die wir ja als Gesellschaft allgemein haben. Also ich brauche jetzt niemanden, der mir sagt, dass Antisemitismus schlecht ist. Da muss ich selber drauf kommen. Das muss ich mir nicht von oben vorgeben lassen. Also deswegen danke für den Hinweis, weil ich glaube, wir vergessen das immer recht schnell, dass wir selber genau für dieses Handeln verantwortlich sind, wie es läuft. Noch eine
Vielleicht noch eine,
Frage.
ja, ich wollte
Ja,
gerade noch eine
gerne.
Ergänzung, weil Sie gerade darüber sprachen. Das ist eins der Themen, die uns wirklich großes Kopfzerbrechen bereiten, ist natürlich die Bereitschaft, an Verschwörungsmythen zu glauben und bestimmte Gruppen für ihr eigenes Unheil verantwortlich zu machen. Das war natürlich im Laufe der Geschichte, gerade mit Blick auf Juden, schon immer so, die klassische Sündenbockfunktion der Juden. Aber auch da ist es im Grunde genommen ja ein Versagen der Person selbst beziehungsweise einer gesellschaftlichen Gruppe, die nicht in der Lage ist, die eigenen Fehler zu erkennen, die nicht bereit ist und in der Lage ist, sozusagen das eigene Scheitern zu akzeptieren oder die Unzulänglichkeiten oder das Unglück, was einem widerfährt, irgendwie richtig einzuordnen, sondern immer externalisiert, immer einen Schuldigen braucht, den sie dafür verantwortlich machen kann. Und das sind in aller Regel die Juden. Das führt aber dann auch dazu, wenn man immer nur auf Juden zeigt und wenn man denen dann obendrein, was ja häufig passiert, dann auch noch eine überbordende Macht zuschreibt. Also das erleben wir ja jetzt gerade wieder. Ja, also wo es heißt, international, also Trump ist nur gegen den Iran in den Krieg gezogen, weil der israelische Premierminister Netanyahu ihn dazu gebracht hat. Oder dann hören wir über Epstein und die Juden, die also die Welt kontrollieren. Und wir hören hier immer wieder von Juden, die also die Strippen ziehen und damals schon Merkel dazu gebracht haben, 2015 die Grenzen zu öffnen und so. Das Problem bei diesen Verschwörungsmythen ist ja, dass ich zunehmend das Vertrauen in Politik und Demokratie verliere. Weil wenn ich glaube, dass überall dunkle Mächte agieren, im Hintergrund die Strippen ziehen, dann brauche ich mich für die Gesellschaft nicht mehr einzusetzen. Dann brauche ich auch nicht mehr wählen zu gehen, weil ich weiß, dass alle meine Bemühungen am Ende ja ohnehin scheitern, denn die dunklen Mächte dominieren und die ziehen die Strippen. Und insofern ist auch das ein Punkt, dem man so vehement widersprechen muss und wo man viel mehr daran arbeiten muss, deutlich zu machen, wir sind für uns selbst verantwortlich, für unser eigenes Schicksal und für das Schicksal unserer Gesellschaften, unserer Umgebungen, unserer Familien, der Gemeinschaften, in denen wir leben. Und es geht um Empowerment, es geht um Stärke, es geht darum, sich selbst ordentlich zu reflektieren, auch mit seinen Schwächen und Fehlern umgehen zu können und das Beste für die Zukunft rauszumachen. Und nur dann schaffen wir es auch, stabile Demokratien und stabile Gesellschaften im Prinzip zu bauen und zu erhalten, die uns und unseren Kindern auch Zukunft versprechen, Hoffnung versprechen. Und ich habe 4 Kinder. Gerade das ist mir unheimlich wichtig und ich möchte das auch nicht irgendwo anders in der Welt, sondern ich möchte das gerade hier in meiner Umgebung und für Deutschland erreichen.
Das wäre eigentlich der perfekte Schlusssatz, aber trotzdem habe ich noch eine Frage. Und zwar, wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen. Sie haben einen äußerst lesenswerten Artikel in der Jüdischen Allgemeinen geschrieben mit einem sehr provokanten Titel. Und zwar, wie wird man ein anständiger Antisemit? Tipps und Tricks für Judenhasser. Fällt sofort auf, fällt sofort, finde ich, ins Auge, hat mich auch gleich neugierig gemacht, den Artikel zu lesen. Was war Ihre Intention für den Artikel? Sie haben ja schon Sachen angesprochen, deswegen kann ich eigentlich darauf schließen, warum Sie ihn geschrieben haben. Aber warum auch dieser provokante Titel?
Ja, also weil ich das Gefühl hatte, dass wir werden mit so viel Judenhass konfrontiert und hören aber gleichzeitig von denen, die ihn äußern oder die danach handeln, immer wieder, dass sie ja eigentlich gar keine Antisemiten sind. Ja, dass sie eigentlich ehrbare Bürger sind. Manche wollen zurück in eine Vergangenheit, die es so nicht gegeben hat, andere in eine Zukunft, die so nie entstehen wird. Jedenfalls Menschen, die von sich immer behaupten, doch eigentlich anständig zu sein und nur das Beste für sich und ihre Umwelt zu wollen. Und das war eigentlich so der Anlass, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie häufig man von Menschen hört, naja, früher, da war es ja noch in Ordnung, Antisemit zu sein und so. Und dann ist das passiert mit den Juden und das ist jetzt eine schrecklich unangenehme Situation gewesen. Die Nazis haben das so ein bisschen übertrieben und jetzt kann man ja eigentlich gar nicht mehr so richtig und die Kirche ist umgekippt und also wie kann man denn jetzt eigentlich noch ein anständiger Antisemit sein? Also auf gut Deutsch, der Antisemitismus von rechts, der ist so ein Stück verbrämt. Leider Gottes ist er gar nicht so verbrämt, sonst würde die AfD nicht so stark werden, wie sie ist. Aber das hat natürlich auch noch andere Ursachen als nur Rechtsextremismus. Jedenfalls kam da die Intention her zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal die Menschen an, mit welchen Argumentationsstrukturen die eigentlich arbeiten und versuchen, das so ein bisschen offen zu legen. Und das war eigentlich meine Intention in dem Artikel, also deutlich zu machen, dass heute der Antisemitismus häufig eben sich als Antizionismus tarnt. Wir haben ja jetzt auch den ersten antizionistischen Landesverband der Linken in Niedersachsen, der ganz stolz drauf ist, dass er das also jetzt sozusagen zu seinem Thema gemacht hat und dass wir damit aber im Grunde genommen uralte Stereotype haben und uralten Hass, der sich jetzt halt neu tarnt. Und wenn man also ein anständiger Antisemit werden will, der vorgibt, für Menschenrechte und Gerechtigkeit zu sein, sich an die Seite der Opfer zu stellen, die ja in aller Regel geheiligt werden und glorifiziert, dann hat man einen guten Weg, wenn man das über die Parteinahme für die Palästinenser tut, wenn man das im Kampf gegen Israel tut. Und so schafft man es quasi, ein ehrbarer Antisemit zu werden, ohne eigentlich zu merken, dass man da mit uralten Mechanismen aufsitzt und eigentlich nur etwas fortsetzt, was es in alternativen Varianten quer durch die Jahrhunderte immer wieder gegeben hat.
Herr Norman, ganz vielen Dank. Die Zeit ist um. Ich könnte mich noch viel länger mit Ihnen unterhalten und vielleicht bietet sich ja die Gelegenheit, das Gespräch nochmal fortzusetzen, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu besprechen, was vor allem mich, aber auch ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Und deswegen ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so ausführlich und detailliert geantwortet haben. Ich glaube, der Podcast lohnt sich auf jeden Fall, dass er angehört wird. Ganz lieben Dank an Sie.
Dankeschön.